Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Schön, dass Sie auch diesmal wieder bei unserer Sendereihe Durch die Bibel zuhören. Wir beschäftigen uns immer noch mit dem zweiten Brief von Paulus an Timotheus. In den letzten Sendungen wurde schon deutlich, dass es hier um Dinge geht, die Paulus besonders auf dem Herzen liegen. Es ist wahrscheinlich sein letzter Brief, den er geschrieben hat, bevor er zum Tode verurteilt wurde. Wir bekommen in diesem Brief etwas mit von dem tiefen Anliegen des Apostels Paulus, dass das Evangelium auch nach seinem Tod noch weitergesagt wird. Er möchte Timotheus ermutigen und stärken, standhaft zu bleiben und seinen Dienst fortzusetzen. Ich wünsche mir, dass auch Sie durch diese Sendung Ermutigung und Stärkung erfahren, persönlich in Ihrem Glauben, aber auch in Ihrem Dienst für Gott. Diese Sendung beginnen wir mit der Auslegung von Vers 11 im zweiten Kapitel des zweiten Timotheusbriefes. In diesem Abschnitt verwendet Paulus viele Bilder, um darzustellen, was unser Leben als Christ ausmacht. Schon in der letzten Sendung ging es um eine bildhafte Darstellung des christlichen Lebens. Paulus vergleicht es mit dem typischen Verhalten eines Sohnes, eines Soldaten, eines Athleten und eines Landwirts. Weitere bildhafte Vergleiche werden noch folgen. Aber schauen wir uns zunächst eine Aussage an, die Timotheus daran erinnern soll, dass es darum geht, ein neues Leben mit Jesus zu leben. Paulus schreibt in Kapitel 2, Vers 11, »Das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir mitleben.« Bei der Formulierung »sterben wir mit« stellt sich die Frage, wann sind wir denn mitgestorben? Die Antwort lautet, als Christus vor rund 2000 Jahren starb und wenn wir im Glauben zu Christus kommen und ihn als unseren Erlöser anerkennen. So wird sein Tod auch unser Tod. Wir identifizieren uns mit seinem Tod und leben mit ihm auch ein neues Leben. Das bedeutet, dass er auch an diesem Tag sein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes durch uns leben möchte. Ich komme zu Vers 12. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Paulus schreibt hier, dulden wir, so werden wir mitherrschen. Besonders werden die Christen mit ihm herrschen, die in seinem Namen für ihn gelitten haben. Ja, es wäre peinlich für mich, wenn ich im Himmel auf der gleichen Stufe stehen würde wie der Apostel Paulus, weil ich doch niemals so gelitten habe wie er. Vielleicht würde ich mich sogar dafür entschuldigen. In der römischen Welt zur Zeit von Paulus sind viele Christen gemartert worden. Man schätzt, dass es bis zu 5 Millionen gewesen sind, die ihr Leben lassen mussten, weil sie sich weigerten, Christus zu verleugnen. Und auch heute noch werden Christen aufgrund ihres Glaubens getötet. Die Aussage, verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen, klingt auf den ersten Blick ziemlich hart. Sie zeigt jedoch, dass der Glaube ohne Werke tot ist, wie es in Jakobus 2, Vers 17 heißt. Manche Ausleger sagen, dass Paulus und Jakobus sich inhaltlich widersprechen, weil Paulus sehr häufig davon redet, dass unsere Werke uns nicht retten können. Doch ich sehe da keinen Widerspruch. Jakobus spricht nämlich über die Werke des Glaubens. Und auch Paulus sagt, dass echter Glaube gute Werke hervorbringt. Der Theologe der Reformation, Johannes Calvin, drückte es sinngemäß so aus. Allein der Glaube rettet, aber der rettende Glaube ist nicht allein. In Vers 13 unseres Bibeltextes führt Paulus dann weiter aus, »Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen.« Er kann sich selbst nicht verleugnen, das ist eine Aussage über das Wesen Gottes. Gott kann einfach nicht etwas als richtig anerkennen, was falsch ist. Das ist auch der Grund dafür, warum gegen die religiösen Herrscher jener Zeit ein solch hartes Urteil ergeht. Jesus nannte sie Heuchler, weil sie vorgaben, etwas zu sein, was sie nicht waren. Wenn Jesus Christus jemanden annehmen würde, der nicht echt ist, würde er sich selbst verleugnen, denn er ist ja wahrhaftig. Deshalb sollen wir rein und echt vor ihm sein. Lesen wir nun Vers 14. Paulus schreibt an Timotheus: Daran erinnere sie, gemeint sind die Christen in der Gemeinde, und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören. Die Formulierung »nicht um Worte streiten« meint unnötige Streitereien um Nebensächlichkeiten. Gottes Volk soll sich stattdessen auf das Wesentliche konzentrieren. Wir sollen uns nicht über leere Worte oder Philosophien oder kleine Meinungsunterschiede auseinandersetzen. So schrieb mir einmal der Pastor einer pfingstkirchlich ausgerichteten Gemeinde, dass er unseren Dienst als Gemeinde sehr schätzt und dass er seinen Mitgliedern sogar unsere Predigtaufzeichnungen empfiehlt, auch wenn er nicht in allen theologischen Einzelheiten mit uns übereinstimmt. Und das ist tatsächlich wahr. Wir haben zu bestimmten Themen unterschiedliche Erkenntnisse. Manches sehen wir anders, anderes sehen Sie anders als wir. Liebe Hörer, im Himmel werden wir die Dinge richtig erkennen und vielleicht auch sehen, dass es bei manchen Fragen sogar drei Meinungen gibt, nämlich Ihre Meinung, meine Meinung und die richtige Meinung. Das wird Jesus dann sicher klarstellen. Aber für den Moment ist es das Wichtigste, dass wir uns nicht über Nebensächlichkeiten streiten, sondern uns auf das Wesentliche ausrichten. Und das ist es, was mein Kollege aus der Pfingstgemeinde und ich wollen. Wir wollen nicht eine Menge Zeit verschwenden, indem wir uns ständig gegenseitig korrigieren. Stattdessen wollen wir auf eine gute Weise miteinander umgehen und die Gemeinschaft am Evangelium, die wir doch haben, schätzen lernen. Nun kommen wir zu einem weiteren Bild, das uns Paulus vor Augen malt, um das Leben der Christen darzustellen. Er beschreibt es als einen Dienst, wie ihn ein Arbeiter tut. Vers 15. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Auch wenn der eine oder andere unter uns vielleicht Akademiker ist und einen Doktortitel trägt oder sich sogar Professor nennen darf, bei Gott sind wir einfache Arbeiter. Paulus bringt es hier auf den Punkt. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter. Wir sollten uns also anstrengen, so richtig ins Zeug legen, alles tun, um Gott zu gefallen. Mit dem untadeligen Arbeiter meint Paulus hier vor allem den Lehrer in der Gemeinde, der das Wort Gottes sorgfältig studiert hat. Denn Paulus spricht hier von dem, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Und mit dem Wort der Wahrheit ist das Wort Gottes gemeint, das er richtig verkündigt. Das soll er wie ein fähiger Handwerker oder wie ein empfindsamer Künstler tun. Denn es geht darum zu erkennen, dass das Wort Gottes aus einem großen Bündel von Wahrheiten besteht, die bestimmten Gesetzen folgen und die eine erkennbare Struktur haben. Man kann nicht einfach hier einen Vers nehmen und dort einen anderen und den Zusammenhang, in dem jeder Vers steht, außer Acht lassen. Vielmehr muss jede einzelne Aussage der Bibel in ihrem Zusammenhang betrachtet werden. Einzelne Wahrheiten müssen immer in die Gesamtheit der Heiligen Schrift eingeordnet werden. Der folgende Ausschnitt aus einem Zeitungsartikel zeigt, dass das Wort Gottes häufig nicht als eine große Einheit wahrgenommen wird. Doch genau das gilt es zu berücksichtigen. In dem Artikel heißt es unter anderem: Kurz gefasst kann man die Bibel, die von vielen verschiedenen Händen über einen Zeitraum von 3000 Jahren oder mehr geschrieben wurde, so beschreiben. Sie ist eine unordentliche Sammlung von circa 60 Büchern, die oftmals ermüdend, barbarisch, unklar und voll von Widersprüchen und Unstimmigkeiten sind. Sie ist ein wimmelnder Komposthaufen, eine ungarische Gulaschsuppe, voll Poesie und Propaganda, Gesetzen und Legalismus, Mythos und Dunkelheit, Historischem und Hysterie. Soweit dieses Zitat. Aus meiner Sicht hat der Autor dieser Zeilen den Mund wirklich sehr voll genommen. Seine weitschweifigen und umfangreichen Formulierungen offenbaren nur seine eigene klägliche Unkenntnis der Bibel. und sie machen deutlich, was passiert, wenn man Gottes Wort falsch auslegt. Aber was bedeutet es genau, Gottes Wort recht austeilen, wie Paulus es formuliert? Es gibt natürlich bestimmte Phasen in der Heilsgeschichte, die man unterschiedlich einordnen muss, in denen Gott mit den Menschen unterschiedlich handelt. Doch wie er Menschen erlöst, das ist in allen Phasen gleich. Er tut es immer auf der Grundlage, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz die Schuld der Menschen sühnt. Nur durch den Glauben an das, was am Kreuz geschehen ist, rettet er die Menschen. Doch die Menschen drücken ihren Glauben an Gott auf sehr verschiedene Art und Weise aus. Zum Beispiel brachten Abel und Abraham kleine Lämmer als Opfer für den Herrn dar. Doch wenn sie am nächsten Sonntagmorgen ein Lamm in den Gottesdienst zum Opfer mitbringen würden, wäre das verkehrt. Denn das Darbringen von Opferlämmern ist vorbei, seit Jesus als das vollkommene Lamm Gottes auf Golgatha gekreuzigt wurde. Er hat die Sünde der Welt getragen. Er ist das Lamm Gottes, wie es in Johannes 1, Vers 29 heißt. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wenn Abel und Abraham ein Lamm geopfert haben, haben sie damit nach vorne geschaut, auf das Lamm Gottes, das am Kreuz geopfert werden würde. Wir heute schauen zurück auf dieses Lamm, das für uns gestorben ist. Dieser Zeitschriftenartikel, aus dem ich vorhin zitiert habe, bringt mich immer wieder ins Grübeln. Ich wünschte mir, dass der Mann, der diesen Artikel geschrieben hat, nur ein wenig mehr die Bibel kennen würde. In seinem Artikel behauptet er außerdem, dass kaum noch jemand die Bibel lesen würde, und er selbst gehört offensichtlich auch zu diesen Menschen. Denn seine Ausführungen zeugen von wenig Sachkenntnis. Trotzdem meint er das Recht zu haben, über die Bibel urteilen zu können. Ein Christ jedenfalls sollte das Wort Gottes sorgfältig studieren, das heißt sich intensiv damit beschäftigen. Ich muss zugeben, dass ich diesen Ratschlag zunächst selbst nicht berücksichtigt habe. Sogar noch zu Beginn meines Theologiestudiums war die Bibel ziemlich verwirrend für mich. Vielleicht hätte ich dem Autor dieses Zeitschriftenartikels zu diesem Zeitpunkt sogar zugestimmt, weil ich die Bibel als ein Sammelsurium aus verschiedenen einzelnen Schriften betrachtete. Doch dann lernte ich die Thomson-Studienbibel kennen, die zwischen verschiedenen Bibelstellen inhaltliche Verbindungen herstellt. Ich besuchte die Gottesdienste eines beeindruckenden Pastors, der mir in einem Gespräch empfahl, mir die Vorlesungen von bestimmten Theologen anzuhören. Diese Menschen waren ein großer Segen für mich, und die Bibel wurde durch das, was sie sagten, zu einem ganz neuen Buch für mich. Sie begann für mich sinnvoll zu werden, weil ich lernte, wie Gott mit den Menschen der jeweiligen Epochen der Heilsgeschichte umging. So erkannte ich zum Beispiel den Unterschied von einem Leben unter dem Gesetz und einem Leben unter der Gnade. Daran fühle ich mich erinnert, wenn ich in Vers 15 unseres Bibeltextes lese, »Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Denn wer das Wort Gottes recht austeilt, wird anderen Menschen zum Segen, indem er ihnen hilft, die Bibel wertzuschätzen.« Ich lese nun weiter ab Vers 16. Paulus fordert Timotheus auf, »Halte dich fern von ungeistlichem, losem Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu ungöttlichem Wesen, und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen, und bringen einige vom Glauben ab.« Soweit die Verse 16 bis 18. Ich weiß nicht viel über diese beiden Männer, die Paulus hier erwähnt, aber anscheinend haben sie sich vom Glauben abgesagt, denn sie behaupteten, dass die Auferstehung bereits stattgefunden habe, was dann bedeutet hätte, dass diejenigen, die noch lebten, sie wohl verpasst hätten. Doch Paulus geht darauf nicht weiter ein, sondern konzentriert sich auf die Basis des Glaubens. Hören Sie dazu Vers 19. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Mit einem Siegel konnte man sich damals ausweisen und sein Eigentum dokumentieren. Das Siegel Gottes trägt die Inschrift: Der Herr kennt die Seinen. Ähnlich wie Gott seinem Volk im 5. Buch Mose Kapitel 6 erklärt hat, wie sie mit seinen Geboten umgehen sollten. Dort heißt es: Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Die Israeliten sollten ihre Häuser also gewissermaßen wie ein schwarzes Brett verwenden, an das man wichtige Notizen heftet. Sie sollten Gottes Gebote an die Pfosten der Häuser und an die Tore heften. Das zeigte dann schon von außen, dass die Bewohner der Häuser Gott ehrten, dass sie ihn kannten und er sie. Wie aber wird heute der Glaube eines Menschen sichtbar, der Jesus Christus nachfolgt? Die Antwort darauf findet sich ebenfalls auf dem Siegel Gottes, das von Paulus erwähnt wird. Und diese Antwort lautet: Es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Dadurch erkennen Menschen, wer zu Gott gehört. Hierdurch wird deutlich, dass sich jemand von Bösem trennt und an Jesus Christus bindet. Seien Sie deshalb vorsichtig, wenn Sie den Namen Jesu in den Mund nehmen, dass Sie nicht gleichzeitig in Sünde leben. Leider bin ich Menschen begegnet, die zwar sehr gut über fundamentale Glaubensthemen reden konnten, die aber gleichzeitig inkonsequent lebten. Einige waren unehrlich, ein anderer hatte eine Affäre mit einer Frau, obwohl er verheiratet war. Menschen sehen nur das, was sichtbar ist, doch Gott kann ins Herz schauen und kennt uns durch und durch. Schlimm finde ich, dass manchmal sogar die Werbung im Fernsehen, im Kino oder in Zeitschriften dafür herhalten muss, um die Sünde attraktiv erscheinen zu lassen. Wie viel mehr sollten wir als an Jesus Christus Glaubende durch unser Leben Werbung machen? Unser Glaube soll auf andere Menschen so attraktiv wirken, dass sie sich hinziehen lassen zu Jesus Christus. Liebe Hörer, darf ich Sie fragen: Ist Ihr Leben eine attraktive, anziehende Werbung für Jesus Christus? Wir erreichen nun die Verse 20 und 21, und hier gebraucht Paulus noch ein weiteres Bild, welches unseren Dienst für Gott beschreibt. Da heißt es: In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zu ehrenvollem, die anderen zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt, für den Hausherrn brauchbar und zu allem guten Werk bereitet. In diesen Versen wird ein Christ mit einem Gefäß verglichen. Wenn man ein Gefäß benutzt, möchte man, dass es sauber ist. Wenn Sie zum Beispiel durstig sind und die Wahl hätten zwischen einem silbernen, aber dreckigen Kelch und einem vielleicht abgestoßenen, aber sauberen Becher, was würden Sie wählen? Nun trauen wir Gott so viel zu, wie wir das uns gegenüber tun. Auch er nimmt lieber ein sauberes Gefäß. Erinnern wir uns daran, wie Jesus auf einer Hochzeit Wasser zu Wein gemacht hat. Im 2. Kapitel des Johannesevangeliums wird darüber berichtet. Da sagte Jesus zu den Dienern, dass sie die alten Krüge nehmen sollten, die ursprünglich mit Wasser für die Reinigung der Juden bestimmt waren, und dass sie sie wieder füllen sollten. Jesus nahm also alte Gefäße und benutzte sie dafür, dass Gott geehrt wurde. Auch heute sucht Gott nach Gefäßen, die nicht unbedingt schön aussehen müssen, aber sauber sind, damit er sie füllen und zu seiner Ehre benutzen kann. Damit dies auch im Fall von Timotheus geschehen kann, soll er Dingen aus dem Weg gehen, die ihn beschmutzen könnten. So der Apostel Paulus. Und er fügt in Vers 22 hinzu: Fliehe die Begierden der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Wie oft hat Paulus die drei Ausdrücke gemeinsam gebraucht: Glaube, Liebe, Frieden, denn sie gehören zu den Fundamenten des christlichen Glaubens. Und sie sollen nicht nur von der Kanzel verkündigt und mit dem Mund bekannt werden, sondern durch die Menschen, die in den Kirchenbänken sitzen, im Alltag gelebt werden. Außerdem soll Timotheus konsequent sein in Bezug auf negative Einflüsse von anderen Gläubigen. Vers 23: Aber die törichten und unnützen Fragen weise zurück, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Tja, einige Leute hören einfach nicht auf zu diskutieren und über Nebensächlichkeiten zu streiten. Ich persönlich habe keine Zeit dafür. Schließlich leben wir in einer verlorenen Welt. Lasst uns lieber, statt über törichte und unnütze Fragen zu streiten, das Wort Gottes weitertragen, bevor es für die Menschen in dieser Welt zu spät ist. Damit dies geschieht, brauchen wir die Einstellung, wie ein Diener sie hat, der einfach treu seine Pflicht tut, egal wie die Umstände sich um ihn herum verändern. Und dies ist auch das nächste Bild, welches Paulus gebraucht. Timotheus soll den Menschen als freundlicher Diener begegnen. In den Versen 24 und 25 heißt es: Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen. Hier nennt Paulus einen letzten Vergleich für einen Christen. Er soll ein freundlicher Diener sein. Zuerst wirkt das wie ein Widerspruch. Als Soldat soll er kämpfen, doch als Diener bestimmt nicht. Doch es ist kein Widerspruch, sondern paradox, nur scheinbar widersprüchlich. Denn wenn es um die Wahrheit geht, muss man klar Stellung beziehen und die Menschen wissen lassen, was Sache ist. Seien Sie in einer solchen Situation nicht feige. Wie sagte jemand so schön? Es wird zwar behauptet, dass Schweigen Gold ist, aber manchmal ist es einfach nur gelb. Das heißt, hinter dem Schweigen verbirgt sich einfach nur Ratlosigkeit. Deshalb stehen Sie ein für die Wahrheit. Als Diener wiederum soll man mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Sie können keine Person für Christus gewinnen, wenn Sie mit ihr streiten. Wenn Sie die Person nicht überzeugen können, lassen Sie sie ruhig gehen. Geben Sie einfach nur Gottes Wort weiter. Mehr müssen Sie nicht tun. Denn es geht im Grunde genommen darum, dass Menschen aus Gebundenheit frei werden, wie Paulus diesen Abschnitt mit Vers 26 abschließt. Ein Diener Gottes soll ihnen helfen, wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Menschen zur Freiheit zu helfen, geht nicht durch Zwang oder Überredung oder Manipulation, sondern nur durch diese Sanftmut, die Gott schenkt. Durch eine einladende und dienende Art, die auch Jesus zu eigen war, zu dem wir einladen. Ich wünsche mir sehr, dass unsere Gemeinden sich füllen mit Menschen, die mit Sanftmut und Vollmacht anderen das Evangelium weitergeben, damit diese aus ihren Verstrickungen befreit werden. Lassen Sie uns beten, dass auch wir zu solchen Menschen gehören. In dieser Sendung zum zweiten Timotheusbrief wurde deutlich, dass es Paulus nicht egal ist, wie sein junger Mitarbeiter Timotheus lebt. Für ihn ist wichtig, dass sich Timotheus, sein geistlicher Sohn, wie ein Diener, wie ein Arbeiter oder wie ein reines Gefäß Gott zur Verfügung stellt. In der nächsten Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel werden wir ein weiteres Anliegen von Paulus kennenlernen. Er sieht eine Zeit des Glaubensabfalls kommen und er bereitet Timotheus darauf vor, diese kommende Zeit ohne Schaden zu überstehen. Vielleicht sind Sie ja auch schon gespannt auf diesen Bibelabschnitt und lassen sich einladen, wieder mit dabei zu sein. Bis dahin, auf Wiederhören, Gott segne Sie.